Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir diskutieren heute mit Professor Dr. Christina Sinemus, hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation, und Dirk Schröter, Digitalminister des Landes Schleswig-Holstein, über den Kurs der öffentlichen Hand. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie tief staatliche Stellen auf offene Technologien setzen müssen, um Transparenz und Innovationsfähigkeit dauerhaft zu sichern. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Nicole Nehaus-Lauck und ich wünsche Ihnen nun viel Freude am Zuhören und beim Weiterdenken.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Basecamps, herzlich willkommen heute hier Abend im Basecamp an diesem wahrscheinlich zweitheißesten Tag des Jahres bisher, um über ein auch heißes und spannendes Thema zu diskutieren. Vielleicht nicht ganz so spannend wie das kühle Getränk im Biergarten, aber zumindest wahrscheinlich ein bisschen wichtiger. Geopolitische Spannungen und eine, ja, wir haben schon wieder die Temperatur, frostige Atmosphäre im transatlantischen Verhältnis, rücken immer häufiger die Frage in den Mittelpunkt, wie abhängig wir als Europäer, als Deutsche von Lieferanten und Partnern von woanders sind. Jedes Unternehmen und auch jeder Bürger sollte sich letztlich die Frage stellen, wie sehr das eigene Leben, das eigene Geschäft von dieser Abhängigkeit betroffen ist. Und ganz besonders stellt sich die Frage nach der Betroffenheit sicherlich auch für den Staat, für die Verwaltung, denn dann, wenn es um die Daten der Bürger geht und auch die Funktionsfähigkeit des Staates, will man natürlich erst recht keine Abhängigkeiten eingehen. Wir reden über geopolitische Erpressbarkeit, was den Zugang zu Systemen anbelangt. Es wird auch immer wieder über den US Cloud Act diskutiert, also die Frage, können amerikanische Behörden beispielsweise auf Datencenter zugreifen oder auf Daten von Datencentern, die auch außerhalb der USA gespeichert sind. Ja, und so wird schon seit einiger Zeit über diese Abhängigkeiten im Tech-Bereich diskutiert. Der Bund zahlte 2025 im letzten Jahr 480 Millionen Euro nur in dem einen Jahr für Microsoft-Lizenzen. Also da sind sozusagen Lizenzkosten für andere Software- und Hardware-Lieferanten noch nicht inklusive und auch nur die Kosten des Bundes, nicht der Länder. Es geht also auch um eine ganze Menge Geld, nicht nur um Abhängigkeit, sondern natürlich auch um großes Geschäft. Und darüber wollen wir heute diskutieren, wie viel Abhängigkeit gibt es, wie wollen wir das verändern, können wir das verändern, was für Strategien gibt es da, und ganz besonders im Fokus sind da natürlich auch immer die Länder. Bevor ich sozusagen meine Gäste vorstelle, stelle ich mich selbst einmal kurz vor. Mein Name ist Philipp Gröschel, ich leite die Politikabteilung von Telefonica und hier das Team im Basecamp und freue mich sehr über die kleine Diskussionsrunde heute. Mit dabei sind Christina Sinemus, Digitalministerin aus dem schönen Hessen. Frau Sinemus hat Kommunikationswissenschaften, Biologie und Chemie studiert und war unter anderem Professorin für Public Affairs, Präsidentin der IHK Darmstadt und ist seit 2019 Digitalministerin Hessen. Ich glaube, Sie waren sogar die erste Digitalministerin bundesweit, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Also fast schon, könnte man sagen, ein Urgestein der Digitalpolitik inzwischen.
Naja, vor allen Dingen war ich aber 20 Jahre Unternehmerin, das ist mir besonders wichtig.
Absolut. Und Dirk Schröter hat im schönen Potsdam hier ums Eck Volkswirtschaftslehre studiert und dann eine lange, sagen wir mal, Karriere in Schleswig-Holstein hingelegt danach. Sie waren wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtag, später im Finanzministerium. Seit 2017 sind Sie Chef der Staatskanzlei und seit 2022 zusätzlich als Nebenjob oder Zweitjob dann auch noch Digitalminister des Landes. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Auch kleiner Applaus vom Publikum gerne an unsere Gäste. Und freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Um in das Thema einzusteigen, würde mich zu Beginn Ihre ehrliche Einschätzung interessieren, Frau Sinemus, Herr Schröter. Wie groß ist die Abhängigkeit der öffentlichen Hand derzeit von Software und Services von nicht-europäischen Lieferanten? Was würden Sie sagen?
Die ist groß. Ja. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, Ja, da gibt es so eine Durchschnittszahl, dass 60% aller der Daten auf den Hyperscaler liegen. Und ich meine, in diesem Jahr 60, letztes Jahr waren es sogar 70%. Also insofern kann man schon von einer Abhängigkeit reden.
Ja, also wir haben eine absolut große Abhängigkeit. Die gute Nachricht ist, in Schleswig-Holstein ist sie ein bisschen kleiner als im Rest der Republik, als im Rest der Welt. Aber das, was Sie beschrieben haben, gilt eben nicht nur für Verwaltung, es gilt ganz genauso für natürlich für Unternehmen. Also stehen vor denselben Herausforderungen. Also wir haben hohe Abhängigkeiten und wir müssen uns aus diesen Abhängigkeiten lösen.
Frau Sinemus, ist die Abhängigkeit als solches überhaupt ein Problem? Also ich habe gelesen, vor allen Dingen Hyperscaler investieren ja gerne in Hessen, aufgrund dessen, dass Hessen so ein Hotspot auch für Data Center ist. Und ich glaube, Google hat im letzten Jahr auch eine Milliardeninvestition in Hessen angekündigt. Das heißt, es gibt einerseits die Abhängigkeit, auf der anderen Seite ja schon auch, sag mal, die Zusammenarbeit mit den Unternehmen und die investieren auch in den Standort Deutschland. Daher die Frage, wie problematisch ist eigentlich diese Abhängigkeit?
Also wir möchten natürlich das Investment und wir haben uns auch sehr gefreut und in Zahlen waren das alleine im letzten Jahr 15 Milliarden, die bei uns investiert worden sind. Das war nicht nur von sozusagen den Hyperscalern, sondern es waren, und das freut uns natürlich besonders, es ist auch der Weg, den wir gehen wollen, das waren auch europäische Unternehmen, deutsche Unternehmen. Wir haben gerade letzte Woche, hatte ich den Spatenstich bei einem sogenannten FRA7, ein Datencenter, was jetzt mit 250 Millionen startet, auch unter diesem Stichwort digitale Souveränität. Es sind 2,5 Milliarden von Data4, einem französischen Data Center Betreiber, auch in Hessen investiert worden. Insofern ist es einerseits für uns wichtig, in Invest und auch in Innovation zu gehen und andererseits aber auch zu überlegen, wie wir, ich nenne es jetzt mal, in einer Parallelstrategie unterwegs sein können. Und auch wenn ein Hyperscaler investiert in einen Standort, heißt das ja nicht gleich, dass er sozusagen eine unsichere Software anbietet, sondern wir können ja auch unter bestimmten Bedingungen die Dienstleistungen dort einkaufen oder abverlangen. Also insofern glaube ich, kann man das nicht in Schwarz-Weiß denken, sondern muss es in sowohl als auch denken. Wir wollen die Ansiedlung, wir wollen die Entwicklung, wir wollen aber auch eine Diversifizierung.
Das heißt auch, Frau Sinemus, wenn ich das richtig verstehe, ist, Sie setzen im Prinzip auf so ein hybrides Modell. Sie arbeiten mit den großen Konzernen zusammen, aber da, wo es auch vielleicht darum geht, neue Sachen für die Verwaltung zu entwickeln, für digitalisierte Prozesse, geht es dann auch durchaus darum, auf Open Source basiert zusätzlich eigene Lösungen zu entwickeln.
Das ist richtig, aber Sie sind jetzt schon auf der Verwaltungsebene. Ja. Ich bin jetzt noch mal erstmal auf der Investment- und Data-Center-Ebene. Ja. Und da sage ich mir, wir wollen Invest in den Standort, wir wollen aber auch diverses Invest in den Standort haben. Und deswegen freuen wir uns, dass mittlerweile nicht nur Google und AWS, sondern auch europäische Ansiedlungen stattfinden, unterstützen das ausdrücklich und unterstützen übrigens auch ausdrücklich, und das ist auch ein Stück der digitalen Souveränität, die mittelständischen Unternehmen, indem wir nicht nur die in dem Wachstum finanzieren, über den Hessenfonds beispielsweise, sondern indem wir auch als Ankerkunde bei diesen mittelständischen Cloud-Anbietern zum Beispiel uns mit anbieten, respektive einkaufen. Und insofern ist es eine mindestens Hybridstrategie, was die Ansiedlung und die Nutzung angeht, genereller Art, aber auch eine hybride Strategie, was die Verwaltungsdigitalisierung angeht.
Herr Schröter, bei Ihnen ist die Situation ja gar nicht so viel anders, denn Ansiedlungen von Datacentern gibt es auch in Schleswig-Holstein, auch aufgrund sozusagen des Zugangs zu grüner Energie, die im Norden ganz gut ist. Und daher kann ich mir vorstellen, dass Sie auch in der ähnlichen Situation sind, dass Sie Unternehmen haben, die im Land investieren, mit denen man auch zusammenarbeiten will. Und trotzdem habe ich zumindest gelesen, dass die Nutzung von Open Source oder von Technologien großer Lieferanten bei Ihnen ein bisschen anders aufgestellt ist. Vielleicht können Sie das einmal kurz erklären, was Ihr Modell ist sozusagen für die digitale Verwaltung.
Erstmal starte ich, bei uns ist es ein großer Vorteil, in Datacentern zu investieren. Wir produzieren 200% unseres eigenen Strombedarfs überhaupt erstmal. Wir haben Überschussstrom, den wir exportieren. Den kann man sehr gut auch in neue Datacenter investieren und dort nutzen. Und das sehen wir auch, dass wir an unterschiedlichen Stellen entsprechende Rechenzentrenskapazitäten aufbauen und die auch souverän aufbauen. Und die Unternehmen dort auch entsprechend in die Invest gehen. Das ist gut, das ist richtig, das ist wichtig. Aber ich will wirklich den Punkt machen. Wir müssen uns immer überlegen, wo stehen wir als Staat und was bedeuten Abhängigkeiten für einen Staat. Und die Frage, ob ein Staat souverän ist, entscheidet sich heute nicht mehr allein daran, ob er militärische Stärke hat oder ob er Recht und Ordnung im Innern durchsetzen kann. Sie entscheidet sich im Wesentlichen in Code, in Data und in digitaler Infrastruktur. Und wenn ein Staat seine digitale Infrastruktur nicht selbstbestimmt entwickeln kann, nicht selbstbestimmt über die IT-Prozesse entscheiden kann, nicht Herr über die Datenhaltung ist, dann ist der Staat nicht mehr souverän. Dann ist er in seiner Ausprägung nicht mehr nur nicht souverän. Wenn er nicht mehr Herr über die Datenhaltung ist, dann verlieren die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in, in den Staat und damit letztlich in unsere Demokratie. Wenn wir nicht ausschließen können, dass Datenabflüsse unkontrolliert stattfinden, weil es ein Cloud Act beispielsweise gibt und Justizdaten, Steuerdaten, Gesundheitsdaten abfließen können, weil sie eben bei Hyperscalern liegen, die einem anderen Rechtssystem unterliegen, dann haben wir ein Problem mit dem Vertrauen in unsere Demokratie und dem müssen wir entgegenwirken und dem können wir nur entgegenwirken, indem wir digitale Souveränität schaffen, indem wir die Kontrollarchitektur und die Eigentumsarchitektur der Lösungen, die wir einsetzen, tatsächlich auch selbstbestimmt kontrollieren können und weiterentwickeln können als Staat. Das ist zentral für die Funktionsfähigkeit des Staates. Wir müssen begreifen, dass digitale Infrastruktur kritische Infrastruktur ist, dass wir sie nicht aus den Händen geben dürfen. Das bedeutet nicht, und das ist der Open-Source-Ansatz, den wir haben, das bedeutet nicht, dass wir auf Autarkie setzen. Und das bedeutet auch nicht, dass wir bei European oder sowas nach vorne stellen. Der Ansatz in Schleswig-Holstein ist ein zutiefst internationaler, ist ein zutiefst auf Kooperation ausgelegter Ansatz, indem wir auf Open-Source-Lösungen setzen. Und das kann man auch wunderbar übrigens in Cloud-Systemen sehen. Wir haben in Sovereign Cloud Stack entwickelt, mit souveränen Cloud-Standards, die dann auch Wechselfähigkeit möglich machen. Und das ist das, was wir tun. Was wir nicht tun wollen, ist eine außereuropäische proprietäre Abhängigkeit durch eine europäische proprietäre Abhängigkeit zu ersetzen. Darum geht es gerade nicht, sondern durch Open-Source-Lösungen die Kontrolle zurückzugewinnen, die wir nicht mehr überall haben. Und das haben wir in Schleswig-Holstein tatsächlich gemacht. Wir entwickeln einen souveränen IT-Arbeitsplatz für unsere Mitarbeitenden. Wir haben auf nahezu allen Arbeitsplätzen, weil wir LibreOffice beispielsweise als offene Lösung zum Standard der Office-Anwendung gemacht haben, Microsoft Office deinstalliert. Ich komme da gleich zu einem Beispiel. Wir haben Microsoft Exchange abgelöst und Outlook abgelöst, deinstalliert und Open Exchange installiert mit einem Migrationsprozess von 110 Millionen Datensätzen, Kalendereinträgen, E-Mails, das Arbeitsgedächtnis der Verwaltung in eine neue Infrastruktur gebracht. Wir rollen Nextcloud aus als Kollaborationstool und werden in den nächsten Wochen SharePoint-Stecker ziehen, weg. Wir setzen bei der Telefonie auf eine offene Lösung. Haben wir dazu auch den Zuschlag erteilt, das werden wir dann in den nächsten Wochen. Also Stück für Stück ersetzen wir proprietäre Lösungen durch offene Lösungen, die auf Kooperation setzen, wo wir tatsächlich Souveränität über die Lösungen erlangen, weil wir die Kontrolle erlangen und weil wir die Systeme dann kennen. Wir schaffen die Blackboxes, in denen wir derzeit arbeiten, ab.
Das hört sich sehr spannend an, da schließen sich viele Fragen an. Was ich sozusagen zusammenfassend verstehe, Herr Schröter, ist die Frage, wo die rote Linie ist oder wie man das abwägt. Also wo setzt man auf große Lieferanten und wo auf Open Source? Die haben Sie für Schleswig-Holstein letztlich ja so beantwortet, die rote Linie sehr weit oben anzusetzen und sagen, alles, was wir in Open Source in eigene, unabhängige, neue Technologie übertragen können, bringen wir da auch hin, von der Desktop-Software bis zur Cloud.
Ja, absolut. Wir betreiben ja auch, also unsere sensiblen Daten betreiben wir natürlich in unserem eigenen Rechenzentrum, das sozusagen nach der deutschen Verwaltungscloud-Strategie auch mit eingebunden ist in unserem bei unserem IT-Dienstleister. Das ist in der Tat unsere Antwort auf die Frage, wie wir digitale Souveränität erlangen. Und warum digitale Souveränität so wichtig ist, habe ich gerade aus gesamtstaatlichen Gründen dargelegt. Wir können noch über wirtschaftliche Vorteile, kommen wir vielleicht noch drüber sprechen. Aber das ist der Punkt.
Und weil wir auch ein bisschen diskutieren wollen, würde ich natürlich auch gerne von Ihnen, Frau Sinemus, wissen, wie Sie das sehen, wo Sie die rote Linie sehen und ob es vielleicht auch einen Vorteil haben kann oder einer oder anderen Stelle mit den großen Lieferanten zusammenzuarbeiten.
Also erstmal, ich finde es richtig und ich finde es auch gut, dass Dirk Schröter in Schleswig-Holstein und du kannst ja auch in deiner Rolle als CDS und Digitalminister da in einer ja eindeutigeren und ja durchgreifen, in Anführungsstrichen. Ja, es ist schon so, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit uns. Wir sind als Land in der Zuständigkeit, als Ressort über alle anderen Ressorts hinweg. Aber auch dort sagen unsere Ressortkollegen, praktikabel ist das bei uns nicht. Wir möchten die Open-Source-Lösung, wir setzen die dort ein, wo wir denken, dass es einen Vorteil hat, wo das die beste Lösung ist. Auch wir werden das Thema Nextcloud einführen, aber wir werden nicht ausschließlich auf die Open-Source-Lösung setzen und setzen auch nicht ausschließlich drauf, sondern haben hier eine hybride Strategie, wie Sie es auch eben gerade beschrieben haben. Und das ist den Weg, den wir gehen, weil er für uns der praktikable Weg ist und es gibt auch gewisse Vorteile. Es gibt gewisse Vorteile, zum Beispiel, wenn ich den Servicecharakter mir anschaue, den ich habe, wenn ich einen Teil der Software auch bei den Hyperscalern, respektive jetzt in dem Fall bei Microsoft haben, so ist das etwas, was möglicherweise andere Dienstleister so nicht bieten können. Und so sind wir im Moment auf dem Weg, aktuell in dieser hybriden Strategie uns fortzuentwickeln, aber auch deutlich mehr uns anzuschauen, wie können wir souveräner werden, indem ein souveräner Arbeitsplatz mit erprobt wird, indem eine Cloud-Strategie, die auch eine Multicloud-Strategie ist, angegangen wird, indem wir uns intensivere Gedanken machen, wie können wir unsere Netzresilienz in die Zukunft entwickeln. Auch das gehört zu einer digitalen Souveränität dazu. Und was auch dazu gehört, ist schlichtweg zu überlegen, wie wollen wir langfristig, und da glaube ich sehr wohl, dass wir auch an Europa denken müssen, in eine digitale Souveränität in Europa kommen und wie setzen wir hier auch Redundanzen so ein, dass wir unsere Daten, wenn das eine abgeschaltet würde, dann auf einem anderen redundanten System doch weiterhin noch haben können. Und deswegen sind wir nicht auseinander im Punkt Open Source, dass das sinnvoll ist, aber nicht in dieser Ausschließlichkeit, wie in Schleswig-Holstein damit umgegangen wird, weil wir es schlichtweg vielleicht auch landesspezifisch unterschiedlich angehen müssen. Für uns ist das der praktikable Weg.
Kürzlich war hier der Olaf Lies, der Ministerpräsident von Niedersachsen, der auch gesagt hat, als erstes wollen wir eine eigene Cloud aufbauen. Also da sieht man auch sozusagen Parallelen zwischen den Ländern und einfach auch um das einzuordnen. Also geht es ja letztlich auch darum, da wo die Daten der Bürger, die Daten der Verwaltung gespeichert sind, das ist natürlich der Kern dieser ganzen digitalen Welt und das will man als erstes souverän in eigener Hand haben. Und dann gibt es sozusagen Anwendungen da drauf und da kann man dann sozusagen abwägen.
Wenn nur zu dem Thema Microsoft oder andere Hyperscaler doch nochmal sagen. Also meine Erfahrung ist es gerade nicht, dass die Servicequalität besonders hoch wäre oder dass, das ist aber nicht besonders schlecht, ich wollte sie eigentlich gar nicht bewerten. Aber das, was wir tun, hat eine völlig andere Dimension der Zusammenarbeit mit Herstellern. Wir kommen zu ganz anderen Zusammenarbeitsmodellen und Anpassungsmöglichkeiten in den Lösungen, die wir haben, weil wir unmittelbar mit den Herstellern von Open-Source-Lösungen, und ich will das nochmal betonen, das sind nicht irgendwelche Lösungen, die sich Studierende in ihrem Studentenwohnheim irgendwie entwickelt haben, Donnerstag nachts hochladen und die schleswig-holsteinische Landesverwaltung der CDS denkt sich freitags morgens aus, was setzen wir denn nächste Woche ein, zieht das aus dem Internet runter und lässt das auf den Rechnern installieren. Nein, wir arbeiten mit hochprofessionellen Unternehmen zusammen, mit hochprofessionellen Open-Source-Unternehmen, die haben halt ein anderes Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell ist vor allem darauf ausgelegt, dass es um Weiterentwicklungsaufträge geht, dass es um Betriebsprozesse geht, um Community-Management geht. Und das hat einen wahnsinnig großen Vorteil, dass die Qualitätssicherung ehrlicherweise viel, viel höher ist als das, was wir bei Hyperscalern erleben, weil wir ja sozusagen unmittelbar in der Wettbewerbssituation, eine unmittelbare Wettbewerbssituation schaffen, weil man ja Wechselfähigkeit auch hat. Und das ist das, was wir tagtäglich erleben. Und ehrlich gesagt, wir setzen ja Lösungen ein, ich habe das eben versucht zu beschreiben, die hunderte Millionenfach in dieser Welt eingesetzt werden. Und mir kann niemand erzählen, dass Lösungen, die hunderte Millionenfach in dieser Welt eingesetzt werden, nicht auch für eine Landesverwaltung von 60.000, von 100.000 Beschäftigten eingesetzt werden kann. Das ist machbar, das ist möglich, das kann man sogar sehr, sehr gut machen. Nur wenn wir den Schritt nicht machen, dann passiert doch Folgendes. Wir versenken weiter öffentliche Mittel, Steuergelder in außereuropäischen Lösungen, die den technologischen Fortschritt außerhalb Europas weiterfinanzieren. Die Schere geht weiter auseinander. Das ist doch ein Problem. Wir exportieren öffentliche Mittel, um Abhängigkeiten zu importieren. Und diesen Teufelskreislauf, den müssen wir durchbrechen und den können wir durchbrechen, wenn wir uns bewusst machen, dass wir als öffentliche Hand unsere Marktmacht nutzen können, um echte digitale Souveränität durch Offenheit sicherzustellen. Das ist der Punkt, an dem wir angreifen müssen, wo wir jetzt sagen müssen, wir setzen dem etwas entgegen. Und deswegen sage ich, wir müssen völlig umdenken an dieser Stelle, wenn wir uns als Staat, als souveräner Staat, als Region, als Länder tatsächlich ernst nehmen wollen und wenn wir gleichzeitig Wirtschaftswachstum in diesem Bereich auch in Europa, auch am Digitalstandort Europa, am Digitalstandort Deutschland, am Digitalstandort Hessen, Schleswig-Holstein generieren wollen, dann müssen wir es schaffen, dass wir aus dem Thema digitale Souveränität einen Wachstumsbooster für die Digitalwirtschaft machen. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Sie sind beide ja in Ihren Ländern, wie man merkt, weil Sie beide Ihre Themen auch mit viel Leidenschaft hier vortragen. Sie sind ja auch letztlich die Vorkämpfer der digitalen Transformation sozusagen im Land, in der Verwaltung und letztlich ja auch ganz gleich, ob es die Einführung von Open Source ist oder auch die Einführung neuer Technologien, KI beispielsweise in der Verwaltung. Das ist ja auch immer sozusagen eine starke Kommunikationsaufgabe, weil man einen relativ großen Apparat auch mit Veränderungen konfrontieren muss. Vielleicht viel stärker, als es in anderen Politikfeldern der Fall ist. Ne? Ich kenne ein bisschen das Baurecht, da gibt es halt irgendwie alle 5 Jahre eine Baurechtsnovelle, da werden mal 5 Paragraphen geändert und das war dann die Transformation. Und wenn man sagen, ein komplett neues Software-Stack oder eine neue Technologie in der Verwaltung bringt, ist es dann schon nochmal was anderes. Und das würde mich einfach auch interessieren aus Ihrer Praxis, wie macht man das sozusagen, wie nimmt man die Verwaltung da mit und was für Beharrungskräfte hat man dann als Digitalministerin oder Digitalminister auch, mit denen man so konfrontiert ist, Frau Sinimus?
Ja, wie nimmt man die Verwaltung mit? Also wir haben als allererstes, ganz ehrlich, ressortübergreifend, weil Sie das Thema KI angesprochen haben, einen Leitfaden im Umgang mit KI in der Verwaltung geschrieben und haben den verbindlich für alle Ressorts in die Ressorts gegeben, haben gesagt, so, jetzt nutzt ihr das bitte auch entlang dieses Leitfadens. Wir haben verschiedene Modelle der KI-Anwendung auch dann zur Verprobung in die Ressorts gegeben. Wir haben Workshops gemacht, wir sind dabei, eine KI in der Verwaltungsstrategie zu implementieren. Wir sind aber auch dabei, und da glaube ich, sind wir gar nicht so weit auseinander, in der Nutzung von LLMs, die auch im Land entwickelt wurden und wo wir jetzt den nächsten Schritt gehen müssen, wo wir auch länderübergreifend sozusagen in einer Interoperabilität verschiedene LLMs eben auch, die zwar in den Ländern entwickelt wurden, aber dann vielleicht auch anderen Ländern schlichtweg mit zur Verfügung stellen, damit man eine Wahl- und Wechselfähigkeit hat. Auch das ist ein Schritt, den wir, glaube ich, hier sehr gut gehen können. Aber am Ende des Tages muss und müssen die Verwaltungsbeamten auch Vertrauen gewinnen in so eine Technologie, in die Nutzung zum Beispiel von KI, und das kann ich nicht erzwingen, sondern muss ich Angebote machen, muss auch durchaus sie Stück für Stück heranführen. Es gibt einige, die das sofort nutzen, es gibt andere, die sagen, nee, also das möchte ich gar nicht. Und insofern ist das ein Prozess, auch kein leichter Prozess. In diesem Prozess gilt es aber vor allen Dingen auch ein bisschen, ja, wir sagen so immer, den Schalter im Kopf umzulegen und zu sagen, es gibt nicht entweder oder, sondern es gibt sowohl als auch, und sie zu ermutigen, das zur Erleichterung ihres Arbeitsprozesses tatsächlich diese neuen Technologien zu nutzen. Routineaufgaben, die dann dadurch abgelöst werden. Also es gibt eine schöne Anwendung, Emma heißt die, die man zum Beispiel aufspielen kann auf den PC, und wenn man morgens den PC anmacht, dann sortiert er von selber die E-Mails in die Ordner, wie man es haben möchte, und für einige ist das tatsächlich eine Arbeitserleichterung und die nutzen das auch. Und diese Angebote zu entwickeln, zu ermutigen, sie anzuwenden, Erfahrungen aufzunehmen, aber das dann auch als ressortübergreifende Aufgabe im Digitalministerium zu begleiten und umzusetzen, das ist der Weg, den wir gehen, und natürlich auch selber eigene Modelle und Entwicklungen zu machen. Wir haben iGUDE entwickelt als LLM, ihr nutzt, glaube ich, Moin.
Unter anderem,
und ich glaube, der Weg muss sein, dass wir Alternativen auch gemeinsam nutzen können.
Ja. Im Grunde genommen, wenn Sie mich fragen, wie stellt man sowas an, ist ja ein IT-Projekt oder ein Transformationsprojekt bei der IT jetzt nicht so anders nach dem Muster wie ein Transformationsprojekt, das man ja sonst auch in der Verwaltung hat. Also geht man mit den Tools des Change-Managements ran, die man kennt, bloß eben spezifiziert auf die IT-Lösung. Alles, was dazu gehört. Eine klare Narrativkommunikation. Man muss wissen, wo führt man die Organisation hin? Was ist das Ziel? Mit einem klaren Kommunikation des Purpose. Warum machen wir das? Also ich habe das vorhin anhand der digitalen Souveränität ja beschrieben. Warum machen wir das? Ja, weil wir als Staat souverän sein wollen, weil das in unserer Welt das Thema ist. So. Dann macht man Schulungen, Fortbildung, all das, Unterstützungsangebote muss man natürlich machen, gehört dazu. Und trotzdem ist es so, dass natürlich es bei Menschen, die 20, 30 Jahre, und ich will schon fast sagen, auf Lösung trainiert sind, weil die Abhängigkeit beginnt schon in der Schule mit unmoralischen Angeboten für bestimmte Lösungen von den Anbietern, über die wir gesprochen haben, damit dann sozusagen der Abhängigkeitsprozess immer weiter fortgesetzt wird. So, diese Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, sind 20, 30 Jahre lang natürlich auf Lösung trainiert. So, da muss man Verständnis haben, wenn es dann mal länger dauert im Prozess. Und die Funktionalitäten müssen da sein, die man auch so gewohnt ist, muss sie auch entwickeln. Aber das zu verbinden mit der Fragestellung, welche zusätzlichen Features können wir denn anbieten? Mach Ihnen ein Beispiel. Bei unserer Office-Software Libre haben wir einen Barrierefreiheitschecker gleich integriert in die Lösung. Also während wir bisher sozusagen ein Dokument erstellen mussten, die Kollegen, und nochmal eine andere Software aufrufen mussten, um zu gucken, an welcher Stelle muss denn Barrierefreiheit irgendwie sichergestellt werden, haben wir diesen Barrierefreiheitschecker mit den Kolleginnen und Kollegen dort implementiert. Da wird auf einen Button gedrückt, dann wird geprüft, wo sind Herausforderungen bei der Barrierefreiheit, muss man nicht noch einen Arbeitsschritt machen, kriegt das gleich, kriegt gleich ein Feedback, kann es korrigieren, Dokument wird finalisiert. Das sind die Features, die man unmittelbar als Vorteile bringen kann. Wir sind dabei, Linux auszurollen. In der Staatskanzlei werde ich die nächsten Wochen dazu nutzen, sind noch ein paar Nacharbeiten notwendig. Ich mache jetzt seit 8 Wochen nutze ich meinen Linux-Rechner. Der unmittelbare Vorteil ist, ich bin viel schneller ist das Ding hochgefahren, viel schneller sind die Anwendungen aufgerufen, viel schneller kann ich die Dinge bearbeiten, wo ich vorher hatte. Das sind unmittelbare Benefits, die die Kolleginnen und Kollegen auch merken. Und da sieht man, dass wir einerseits das Change Management brauchen, Narrativkommunikation, Vorteile abbilden. Mit KI zum Beispiel Integration machen wir mit Open Exchange, bauen wir sozusagen unmittelbar die Vorteile da auch rein. Und mit Nextcloud. So, das sind die Dinge, die dann auch helfen. Und Herausforderung natürlich muss man darauf achten, dass man Kollegen immer auch mitnimmt an der Stelle. Das ist logisch.
Also vielleicht kann man es nochmal in einem Wort zusammenfassen. Was wir wirklich versuchen, ist, die Nutzenerfahrung in den Vordergrund zu stellen. Und das ist etwas, was in unterschiedlichen Ressorts, in Justiz, wird das Thema völlig anders, auch von denjenigen dort im Justizministerium lange unterwegs sind. Die gehen mit dem Thema KI im Durchschnitt etwas skeptischer um als im Digitalministerium. So, und das ist einfach Erfahrung der Verwaltung über die Jahre, und wir müssen für alle Angebote machen, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, für mich, für meinen Arbeitsbereich bringt das einen Nutzen. Darüber hinaus, und das ist mir wirklich auch wichtig, gilt es, nicht nur die Verwaltung mitzunehmen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben gerade einen Hessentag hinter uns, das hört sich so an, als ob es nur ein Tag wäre, es waren aber 10 Tage. Und wir hatten während dieser 10 Tage in Fulda 1,1 Millionen Besucherinnen und Besucher. Und wir hatten das, ich hatte als Digitalministerium gesagt, wir lasst uns mal KI erfahrbar machen. Und so haben wir eine KI-Welt aufgebaut in einem Kaufhaus unten im Erdgeschoss und haben ungefähr 20, 25 Exponate angeboten. Vom digitalen Rathaus, wo in einer Ausländerbehörde beispielsweise ein sprechender Kopf in unterschiedlichen Sprachen interagieren kann mit dem, der ihm gegenüber ist, bis hin zu einem Feuerwehrroboter, KI-Überwachung zur Quallenzucht, Aale Wurst mit KI gereift und. Damit Bürgerinnen und Bürger auch verstehen, ja, das Land befasst sich damit und möchte auch mich dabei mit ins Boot nehmen. Diese Ausstellung war wirklich eine der bestbesuchtesten, und das, glaube ich, müssen wir zusätzlich zu dem Verwaltung mitnehmen und Nutzenerfahrungen auch in eine gesellschaftliche Debatte der Transformation bringen, denn wir werden, und es ist so, dass Digitalisierung eine Transformation auch der Zukunft, nicht nur in Wirtschaft, sondern auch in Gesellschaft vornimmt, und da ist es auch unsere Aufgabe, denke ich, genau zu schauen, wie kann ich welches Nutzenerlebnis an welche Zielgruppe bringen.
Ja, ich denke, Sie haben ganz tolle Beispiele, die zeigen, die Akzeptanz kommt durch den Mehrwert, durch den Nutzen. Wenn der Mehrwert für den Anwender da ist, dann ist auch die Akzeptanz schnell da. Ein großer Mehrwert unseres schönen Föderalismus ist ja auch, dass man miteinander zusammenarbeiten kann und kooperieren kann. Gerade die Länder haben das ja, die Digitalminister der Länder, meiner ja, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren so ein bisschen Leading, auch mit diesem Eine-für-Alle-Prinzip, und dass man versucht, Verwaltungsprozesse gemeinsam zu digitalisieren. Da würde mich jetzt ganz spezifisch interessieren, wie arbeiten Sie bei dem Thema Open-Source-IT-Stack für die Verwaltung zusammen? Gibt es da Zusammenarbeit zwischen den Ländern? Tauscht man sich zumindest untereinander aus? Inspiriert man sich? Und wie funktioniert das?
Also wir haben mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern wirklich sehr, sehr intensive Austausche. Übrigens nicht nur mit Kollegen in Ländern, sondern auch mit dem Bund. Also es gehört ja auch zur föderalen Ordnung dazu. Übrigens auch mit den Kommunen. Nicht nur mit den Kommunen in Schleswig-Holstein, auch mit Kommunen in anderen Ländern, die anfragen, und wir da gern in Kontakt gehen. Es vergeht im Grunde genommen keine Woche, wo nicht irgendeine Anfrage von irgendwoher aus dieser Welt kommt, auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Europa insgesamt. Übrigens nicht nur aus dem Verwaltungsbereich, sondern gerade auch aus der Wirtschaft, vom DAX-Konzern bis zum mittelständischen Unternehmen, die sich mit diesen Fragen der Souveränität tatsächlich auseinandersetzen, weil die Herausforderungen, ich sagte das eingangs, sind identisch. So, jetzt darf man nicht vergessen, wir haben in Schleswig-Holstein vor 5, 6 Jahren die Strategie im Grunde genommen auf den Weg gebracht. Und die Vorbereitung dazu getroffen, dass wir wirklich 2024 mit der Migration auch starten könnten in den unterschiedlichen Bereichen. Man darf jetzt nicht erwarten, dass alle, die sich noch nicht damals auf den Weg gemacht haben, sofort morgen anfangen, irgendwie auch Migrationsprozesse aufzusetzen. Das geht ja gar nicht, weil es eben auch eine Vorbereitungsphase bedarf. Die kann man jetzt abkürzen, weil wir unsere Blaupause auch zur Verfügung stellen, weil wir das auch, unsere Erfahrung auch tatsächlich öffentlich machen, bei so schönen Veranstaltungen wie heute, aber auch schriftlich auf unserer Homepage und überall, und wir in wirklich intensive Austausche gehen, und das macht Spaß, und wir sehen auch, dass Länder in Teilbereichen Migrationsvorhaben auch starten, um auch zu zeigen, dass digitale Souveränität für den einen oder anderen Bereich auch tatsächlich umgesetzt werden kann, haben wir ja auch gemacht. Wir sind auch schrittweise vorgegangen. Wir haben zunächst mal den IT-Bereich migriert. Wir haben das getestet, dann migriert und dann sozusagen schrittweise sind wir vorgegangen. Und wir hätten es nie geschafft, wahrscheinlich eines der weltweit größten Migrationsvorhaben im Bereich der IT, im Bereich der öffentlichen Verwaltung, in Time umzusetzen im letzten Jahr mit der Migration von Microsoft Exchange auf Open Exchange. Wir haben am 2. April sind wir gestartet. Ich habe kommuniziert, dass wir am Ende September des Jahres durch sein wollen. Eigentlich hätten wir 14 Tage mehr Zeit gehabt, aber niemandem weitersagen, das sage ich nur hier intern, 14 Tage mehr Zeit gehabt, habe ein bisschen Puffer reingesetzt. Wir haben am 2. Oktober das Projekt abgeschlossen. Sag mir mal jemand, von einer wie ein IT-Projekt in dieser Zeitspanne, von der Dimension, wo das in Time umgesetzt werden kann. Das haben wir in einer öffentlichen Verwaltung gemacht. So, und das zeigt, Verwaltung kann Innovationstreiber sein. Und wenn wir das richtig anstellen, kann ein echter Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung der Digitalwirtschaft daraus erwachsen.
Die Frage war ja, wie arbeiten die Länder zusammen? Wenn ich jetzt mal zurückschaue, als ich 2019 das ja nicht immer Vergnügen, aber zumindest die Chance hatte, ein Digitalministerium aufzubauen, gab es vor allen Dingen das Gremium des IT-Planungsrates, die zusammensaßen und sich darüber ja auch verständigt haben, wie man als Länder in dem Thema IT zusammenarbeitet. Wir haben dann in den letzten Jahren eine Digitalministerkonferenz als Fachministerkonferenz entwickeln können, wo wir auch als Fachminister zusammensitzen und das wiederum als Gremium mit dem IT-Planungsrat zusammenarbeitet. Und ja, vor knapp einem Jahr, Dirk, ja, haben wir gemeinsam mit in den Koalitionsverhandlungen des Bundes gesessen und haben uns überlegt, was wir brauchen, aber sicher war, dass wir es brauchen, ein Bundesdigitalministerium. Auch das haben wir jetzt, sodass wir mit ganz vielen Themen zentraler, also zentral, aber auch gemeinsam diese vorantreiben können und zusätzlich zum IT-Planungsrat, die Digitalministerkonferenz, ein Bundesdigitalministerium und auch ein Bundesfachausschuss respektive jetzt auch im Bundesrat haben, sodass wir eine andere politische Wirksamkeit durch diese verschiedenen Gremien, die wir haben, auch in der Zusammenarbeit auf den Weg bringen können. Und ich empfinde es wirklich auch gerade mit dem Bundesdigitalministerium und der Zusammenarbeit mit den Ländern als einen echten Mehrwert, sodass wir hier schneller vorankommen. Wir waren uns jetzt im IT-Planungsrat, sind wir einen großen Schritt weitergekommen mit dem D-Stack, wie wir da in die Umsetzung gehen. Und insofern, glaube ich, haben wir im Digitalthema jetzt deutlich mehr Ebenen gefunden, in denen wir zusammenarbeiten. Unabhängig davon wird dann auch in solchen Gremien tatsächlich natürlich auch am Rande darüber gesprochen, wie wir kooperieren können. Wir machen in dem Thema X-Vote ein gemeinsames Projekt zusammen. Ein anderes Projekt mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, wo es um die gemeinsame Nutzung von den LLMs geht. Sodass ich der Meinung bin, dass wir über die letzten Jahre eine Systematik auch auf politischer Ebene gefunden haben, hier deutlich mehr voneinander zu lernen und in einen Prozess zu kommen, wo am Ende des Tages Digitalisierung den Menschen nutzt und nicht umgekehrt. Und das ist unser Credo und das ist unser roter Handlungsleitfaden in unserer hessischen Digitalstrategie.
Und das hört sich toll an, weil ich glaube, das ist ja gerade die Idee des Wettbewerbs und Föderalismus, nicht nur gegeneinander, sondern auch miteinander, sich inspirieren, Kooperationen definieren und dadurch gegenseitig Schwung halten und erreichen. Und das hat sich auch auf den Bund übertragen. Ne? Der Digitalminister hier im Bund hat ja im Koalitionsvertrag auch den Auftrag, einen sogenannten Deutschland-Stack aufzubauen. Also all das, was Sie hier diskutieren und auch schon seit Jahren in den Ländern diskutieren, ist ja letztlich auch die Grundlage oder die Blaupause für das, was hier auch im Bund umgesetzt werden soll. Ja, wir haben viel darüber diskutiert, wie rückständig die Digitalisierung in der Verwaltung auch ist. Das war lange Zeit ein Thema hier on stage. Aber man sieht auch eine positive Entwicklung.
Da muss ich widersprechen. Ich glaube, wir sind viel besser, als wir es manchmal glauben.
Genau, da wollte ich auch
reden. Und wir reden viel zu wenig darüber, was wir tatsächlich schon können. Ja. Wir haben alle in unseren Verwaltungen in Hessen, in Schleswig-Holstein ein Nutzerkonto, wie sie es vom Online-Händler her können. Aber ich sage Ihnen, wir haben in Schleswig-Holstein 230.000, 250.000 Leute auf dem Nutzerkonto. von 3 Millionen Einwohnern. Das ist zu wenig. Wir haben 1680 Verwaltungsleistungen online. Die sind landesweit verfügbar, jeden Tag rund um die Uhr 24/7. Wir haben einen Portalverbund, wo Sie eine Verwaltungsleistung aus Hessen auch mit dem Nutzerkonto bei Interoperabilität sichergestellt haben, auch verknüpft. So, dass das nicht immer vollständig so ist, wie wir uns das wünschen und dass wir viel schneller werden müssen dabei und dass wir auch nochmal über Usability und Nutzerfreundlichkeit reden müssen, weil eine Verwaltungsleistung genauso einfach bestellbar sein muss wie ein Pullover beim Online-Händler. Alles unterschrieben. Aber ich will schon mal sagen, also dass wir nichts haben, stimmt auch nicht. Insofern glaube ich, wünsche ich mir manchmal, dass wir ein bisschen positiver über das reden, was wir haben und dass wir, was wir können, damit Menschen auch ein bisschen nochmal daran glauben, dass wir ein ganz, ganz tolles Land sind und dass wir die Herausforderungen wirklich, die wir haben, auch gemeinsam meistern können. Das
genau
ist mir wirklich
wichtig. Genau darauf wollte ich hinaus, Herr Schröter. Wenn man Ihnen beiden zuhört und erlebt, was Sie, wie Sie sich einsetzen für Ihre Sache, dann hat man ein gutes Gefühl, dass wir eine große Transformation erleben. Und dass es wichtig ist, darüber jetzt zu sprechen, auch über die positiven Erlebnisse. Und es passiert sehr, sehr viel und es ist unsere aller Aufgabe, Ihres natürlich als Digitalminister zuvorderst, aber auch unsere als Bürger, darüber zu sprechen und diese positiven Entwicklungen zu sehen. Und deswegen danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute Abend hier unsere Gäste waren. Das ist Ihr Applaus nochmal. Vielen herzlichen Dank. Und dann bleibt mir zuletzt, mich auch herzlich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie diesen heißen Abend hier mit uns verbracht haben. Nun kommt ja auch dann bald die Sommerpause, weshalb die Zahl der Veranstaltungen hier im Basecamp jetzt leicht abnehmen wird in den kommenden Wochen. Ich bitte Sie aber sehr herzlich oder animiere Sie dazu, unseren E-Mail-Newsletter zu abonnieren, damit Sie nichts verpassen. Es gibt die ein oder andere kleinere Veranstaltung zum Thema KI, morgen hier zum Thema Telekommunikationsrecht mit Joachim Eppmeier, Berichterstatter für Telekommunikation aus dem Deutschen Bundestag. Und dann Ende August auch eine Veranstaltung mit den Spitzenkandidaten und Spitzenkandidaten zur Landtagswahl hier in Berlin. Damit starten wir dann sozusagen nach der Sommerpause und ich lade Sie dazu herzlich jetzt schon ein. Abonnieren Sie unsere Kanäle, damit Sie die nächste Veranstaltung nicht verpassen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Abend.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.